Es gibt einen Ort, an dem man, auch wenn man nur wenig Zeit hat, richtig abschalten kann. Dieser Ort ist keine einsame Insel, sondern die Nordseeinsel Amrum. Und dahin geht die Reise heute. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Meine 2-Tage-Auszeit beginnt schon auf der Überfahrt zur Insel, die man von Daggebühl aus nur per Fähre erreichen kann. Ich nehme das Schiff, das direkt nach Amrum fährt. In den knapp 1,5 Stunden fahren wir langsam vorbei an der Insel Föhr und Backbord reihen sich die Halligen aneinander wie eine Perlenkette. Dann nur noch Weite und Amrum in Sicht. Vom Anleger in Wittün geht es dann weiter mit dem Bus. Die einzige Linie klappert einmal die gesamte Insel ab, über Süddorf und Nebel bis nach Norddorf. Vorbei an Wäldern, Wiesen, Feldern und redgedeckten Häusern. In Norddorf angekommen, führt mein erster Weg dahin, wofür die Insel berühmt ist. Der Kniepsand. Ein Strand, der auch gerne größte Sandkiste Europas genannt wird und sich über die gesamte Westseite erstreckt. Eigentlich ist der Kniepsand gar kein Strand, sondern eine rund 15 Kilometer lange und bis zu 2 Kilometer breite Sandbank, die knapp über dem Meeresspiegel liegt und vor vielen Jahrhunderten an die Inselküste herangewandert und seitdem fest mit ihr verbunden ist. Auf Holzbohlenwegen geht es durch die Dünen zum Strand und dann liegt er da. Wirklich groß. Dabei ist das hier oben in Norddorf nicht mal die breiteste Stelle auf der Insel. Feinsandiger Strand, soweit das Auge reicht. Im Hintergrund die mit Strandhafer bewachsenen großen Dünen, am Himmel dicke Wolken und es bläst ein kräftiger Wind. Tief durchatmen. Aber woher kommt eigentlich der Name Kniepsand? Das will ich bei Ömrang Ferian erfahren. So nennt sich der Amrumer Heimat- und Naturschutzverein. Ömrang, das ist die friesische Sprache, die auf Amrum gesprochen wird. Der Verein veranstaltet viele verschiedene kostenlose Führungen und hat seinen Sitz am Norddorfer Strandübergang. Dort treffe ich Kira Lüttke, die hier gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr verbringt und sich bestens auf der Insel auskennt. Zum Namen Kniepsand gibt es verschiedene Theorien, sagt sie. Eine hängt mit der Form der Insel Amrum zusammen.
Diese Form, die erinnert auch so ein bisschen an die Schere eines Krebses. Auf Friesisch heißt die Schere eines Krebses Kniepe, daher Kniepsand. Eine andere Theorie, da gab es auf Höhe von Nebel, aber eben hier auf der Seeseite, einen Hafen. Dieser Hafen wurde auch angefahren. Das Problem war nur, dass es im Norden eine kleine Meerenge gab. Und durch diese Meerenge mussten die Schiffe durch. Wenn sie aber zeitgleich durch wollten, dann hatten sie ein großes Problem. Wir würden auf Hochdeutsch sagen, sie steckten in der Klemme. Natürlich gibt es auf Friesisch das auch. Das heißt una Kniepstecken. Daher könnte der Name Kniepsand auch kommen. Wir haben heute das perfekte Beispiel für die dritte Theorie. Wir haben nämlich sehr schön starken Wind. Und wenn man mit dem Gesicht in den Wind steht, dann fühlt sich das so ein bisschen an, als würden 10.000 kleine Nadeln oder 10.000 kleine Fingerchen einem ins Gesicht kneifen. Kneifen heißt auf Friesisch auch nichts anderes als kniepen. Man muss dazu aber sagen, dass man sich nicht sicher sein kann, welche dieser Theorien jetzt letztendlich richtig ist. Der Name existiert. Es ist ein schöner Name für einen schönen Strand.
Das ist den Amrumern sehr wichtig. Und auch, dass der Sand hier so viel feiner ist als der auf der Nachbarinsel Sylt.
Dass wir vor Amrum ganz viele weitere Sandbänke haben, das haben wir auf Sylt nicht. Auf Sylt treffen die Wellen direkt auf die Insel. Damit haben wir auch den Grund dafür, dass die Insel kleiner wird und wir so viele Sandablagerungen machen müssen. Das haben wir auf Amrum eben nicht. Wir haben unsere Sandbänke, die schützen das Ganze ein bisschen, denn die Sandbänke können die Wellen das erste Mal brechen und dort bleibt dann das ganze grobe Material liegen und es kommt nur noch das ganze schöne, feine Sand auf die Insel. Genau. Wir gehen gleich weiter Richtung Süden, kämpfen uns auch so ein bisschen gegen den Wind. Am besten eine Kapuzen so tief ins Gesicht ziehen wie möglich.
Der Wind ist noch stärker geworden. Der feinkörnige Sand wird über den Strand geweht und es zeckt wirklich wie 1000 kleine Nadeln im Gesicht. Einige Sandkörner knirschen zwischen den Zähnen. Ein Blick in die Weite ist nicht mehr möglich. Den Kopf weit nach unten und wortlos stapfen wir durch den Sand. Weitere Erklärungen sind erst wieder möglich, als wir etwas Windschutz zwischen den Dünen gefunden haben.
Strandhafer ist eine ganz wichtige Pflanze für die Dünen. Das liegt ganz einfach daran, dass sie die Dünen quasi stabilisiert. Denn der Strandhafer hat Wurzeln, die können in die Tiefe gehen, bis zu 30 Meter, sagt man circa. Was der Strandhafer nur gar nicht mag, das ist, dass man ihm auf den Kopf tritt, könnte man sagen. Denn schon nach 2 Tritten stirbt die Pflanze ab und wir haben das ganz große Problem. Da bildet sich dann so ein Trampelpfad und aus diesem Trampelpfad wird auf Dauer ein großer Weg. Auf einmal hat man dazu ein Sprichwort: Wenn wir das Meer sehen, dann sieht das Meer auch uns. Das bedeutet nichts anderes, als wenn wir das Meer sehen können von unserer Haustür aus, dann gibt es bei der nächsten Sturmflut nasse Füße. Deswegen gibt es überall auf der Insel solche Schilder, auf denen draufsteht: Dünenschutz ist Inselschutz. Dünen sind eigentlich der einzige Schutz, den wir vor Sturmfluten haben. Die Dünen sind das, was unsere Insel quasi beschützt.
Aber das war nicht immer so. Und da kommen wir zu einer der vielen Sagen und Geschichten, die hier auf der Insel erzählt werden. Und in der geht es darum, wie die Sanddünen auf Amrum entstanden sind. Die Geschichte handelt von dem jungen Hauke, der in der Dunkelheit an den Strand ging, um Treibholz zu suchen, aber stattdessen einen toten Menschen fand.
Hauke als anständiger Junge tat das, was ein guter Amrumer tun sollte, und brachte den Menschen auf den Friedhof der Namenlosen nach Nebel und vergrub ihn dort. Er ging nach Hause und legte sich schlafen. Und als er aufwachte, tobte ein Sturm über Amrum. Der Sturm blieb und blieb und die Menschen riefen eine große Gemeindeversammlung ein. Denn irgendwas muss ja passiert sein, dass sie den Meeresgott Ekenekepen wütend gemacht hätten. Hauke erzählte die letzte komische Geschichte, die ihm passiert war. Und der Spökeskicker meinte: Vielleicht war das ja gar kein Mensch, den du gefunden hast, sondern ein Nöck. Ein Nöck ist ein Meereswesen von Ekenekepen, ein treuer Diener des Meeresgottes und der leicht für einen Menschen gehalten werden kann, wenn es dunkel ist, aber eben eigentlich ein Wesen ist, das ins Meer gehört und nicht unter die Erde. Die ganze Gemeinde machte sich also auf dem Weg zum Friedhof der Namenlosen und man fand eben ein Nöck und keinen Menschen. Das konnte man an den Schwimmhäuten zwischen den Zähnen und Fingern erkennen. Und der Nöck nuckelte am linken Daumen, das war auch ein Zeichen dafür.
Er wurde zum Strand gebracht und in die wütende Brandung zurückgeworfen. Der Sturm beruhigte sich, aber die Sandmassen, die er auf die Insel getrieben hatte, die blieben. So sollen die Dünen zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert entstanden sein. Amrum ist eben auch ein Ort der Sagen und Geschichten. Noch mehr davon erfahre ich am Abend. Der Wind hat sich gelegt, die Wolken haben sich verzogen und die Sterne glitzern am Himmel. Es ist der perfekte Abend für Dark Blome.
Ich habe heute euch vor, so 1,5 bis 2 Stunden durch die Dünen zu laufen, euch Geschichten zu erzählen, damit ihr so ein bisschen Eindruck davon bekommt. Okay, gehen wir mal los.
Dark Blome zieht einen kleinen Wagen mit Kissen und Wolldecken hinter sich her. Der gebürtige Amrumer bietet neben Wattwanderungen auch Touren durch die dunkle Dünenlandschaft an.
Ja, kommt mal hier hin. Da oben ein ganz heller.
Das ist der Stern Vega. Sein Licht ist seit 25 Jahren unterwegs. Seit 25 Jahren trifft jetzt auf eure Netzhaut. Und da hinten seht ihr noch einen schwächeren oder zwei. Der hintere, der hellere von den beiden, das ist der Stern Deneb im Sternbild Schwan. Nur, dass ihr da schon mal ein Gefühl für kriegt. Und wenn ihr jetzt nochmal hier hinkommt, seht ihr da hinten einen Stern, so zwischen den oberen Wipfeln da von den Kiefern. Seht ihr das? Das ist Arctur. Und das sind die drei Sterne, die immer als erstes zu sehen sind. Die sind so hell, das Licht von dem Stern ist seit 36 Jahren unterwegs. Das muss man sich nur mal vorstellen.
Wir machen Halt in einem kleinen Wäldchen, schauen in den Sternenhimmel und lauschen einer Geschichte von Dark Blome, die mit dem Vorurteil aufräumen soll, die Amrumer seien Strandräuber.
So. Ein Schiff strandete 1839 vor Sylt. Und der Ort Hörnum ist das 1903 gebaut worden. Bis dahin war Rantum der südlichste Ort. Und die Sylter haben das gar nicht mitgekriegt, dass sein Schiff strandete. 1839, die Brick-Kolonia. Wir, durch unsere Ferngläser gesehen, Notfallflagge, Notfalllaterne, kein Sylter. Also, wir da raus mit unseren Ruderbooten und haben gefragt, ob wir helfen können. Und der Kapitän Hubbard, der englische Kapitän, hat gesagt, ja, bitte helft uns. Wir sind seit 5 Tagen unterwegs. Wir haben kein heiles Segel mehr. Es ist alles klitschnass. Wir haben nichts mehr zu essen. Bitte helft uns. Wir, die Besatzung, von dem Schiff runtergeholt nach Hause gebracht. Unsere Frauen haben sich liebevoll um diese Männer gekümmert. Und dann sind wir wieder raus. Und dann, was hatten die geladen? Tabak und Baumwolle. Klein, teuer, das versprach Finderlöhne. Wir raus und rein und raus und rein, wie die Irren. Und in dem Ort Morsum auf Sylt, der erste, wenn ihr mit der Bahn rüberkommt, da sitzt doch ein gelangweilter Kapitän, pensioniert, guckt durch sein Spektiv, sieht dieses rege Treiben zwischen der Südspitze Sylts und Amrum und denkt, da ist was. Und schickt uns den Strandinspektor Mannebroder Decker und den Zollinspektor Nispeter Tacken darunter. Die beiden forderten uns Amrumer auf, sofort mit der Bergung aufzuhören. Und den nächsten Tag kamen 200 wutentbrannte Sylter an und haben uns dann mit Mistgabeln verjagt. Ja. Und jetzt mussten wir alles wieder abgeben. Und seitdem verkaufen die Sylter auch diese Bücher, dass wir Strandpiraten wären. Was nicht stimmt. Die einen hatten Pech und die anderen waren Schnarchnasen. Da können wir ja nichts für. Ne?
Für ihre schnelle Rettung der Schiffsbesatzung erhielten die Amrumer das Lob der Obrigkeit. Und der Rantumer Strandvogt wurde abgesetzt, weil er die Strandung nicht rechtzeitig entdeckt hatte. Der Vorfall ging als der Tabakskrieg in die Geschichte der beiden Inseln ein. Sylt und Amrum liegen zwar nah beieinander, sind aber doch sehr verschieden. Und sie stehen immer ein wenig in Konkurrenz zueinander, oder nicht?
Sylt nennt sich die Königin der Insel, wir sind die Perle der Nordsee. Wir sind, finde ich, die schönere Insel, aber Sylt ist dramatischer. Also man hat da das Rantumer Becken, wo es für Vögelgucker unglaublich schön ist. Sie haben das Morsumer Cliff, wo man wirklich sagt, wow, was ist das für ein Ding. Sie haben die Lister Wanderdünen. Also Sylt ist faszinierend, aber mir sind da zu viele Leute. Und es herrscht nicht solche Ruhe wie auf Amrum. Das ist hier eben schöner. Einige drehen durch und sagen, mein Gott, was soll ich hier? Hier ist ja nichts los. Wenn man aber die Ruhe sucht, finde ich, ist Amrum genau die richtige Insel. Man kann unglaublich schön spazieren gehen. Also die Konkurrenz, jein. Also jemand, der Amrum mag, der fährt nicht nach Sylt. Als Tagesausflug, ja. Jemand, der Sylt macht, kommt man nach Amrum und sagt, nee, hier ist ja nichts los. Also ich glaube nicht, dass es eine Konkurrenz ist. Jetzt hier links runter.
Über viele Stufen geht es hinauf zur Aussichtsdüne. 32 Meter ist sie hoch. In der Ferne leuchten die Lichter des Amrumer, des Hörnomer und sogar etwas matter die des Helgoländer Leuchtturms. Darüber unzählige Sterne. Mit einem Laserpointer zeigt Doug Blome auf die Sternenbilder.
Okay, ich fange mal mit dem großen Wagen an. Okay, das sind die hinteren beiden Kastensterne, das sind die vorderen beiden Kastensterne. Da ist die Deichsel. Also vom großen Wagen kommt ihr immer zur Arktur und dann findet ihr den Bärenhüter und die nördliche Krone. Und da oben seht ihr jetzt eine Raute. Könnt ihr die erkennen?
Mhm. Ja.
Das ist Herkules, Herakles. Und jetzt muss ich mal da kurz rüber gucken. Das da oben ist die Milchstraße.
Die Sternenbilder stecken voller spannender Geschichten aus der griechischen Mythologie. Und Dark kennt und erzählt viele davon. Alle lauschen ihm den Blick nach oben gen Himmel gerichtet. Noch interessanter wird es, als er sein Spektiv aufbaut, um uns den Jupiter zu zeigen.
Ihr seht sogar, dass die Monde nur halb beleuchtet sind. Das habe ich auch noch nie gesehen. Oh, das ist der Jupiter. Der ist 317 Mal größer als die Erde. 5 astronomische Einheiten entfernt. Bitte, guckt mal durch.
Es ist faszinierend. Und später können wir durch das Spektiv auch noch den Saturn mit seinem Ring erkennen. Gegen Ende der Führung durch die Dünen verteilt Doug Blome Isomatten und stellt einen kleinen Lautsprecher auf den Bohlenweg.
Und wenn ihr hier auf dem Rücken liegt, mitten in den Amrumer Dünen, und hört diese Musik und seht diesen Sternenhimmel, dann wird man anders nach Hause gehen, als ihr hier hingekommen seid. Davon bin ich überzeugt.
Und wäre es nicht doch ganz schön kalt geworden, ich hätte noch Stunden dort unter dem Amrumer Sternenhimmel liegen können. Was wir für ein Glück mit dem Wetter hatten bei unserem nächtlichen Dünenausflug, weiß ich am nächsten Morgen. Es schüttet.
Das ist die Schiedwetterblues, da plattert den ganzen Tag. Schiedwetter, Schiedwetter, einfach Schiedwetter.
In regenfester Kleidung will ich Norddorf näher erkunden. Es ist zusammen mit Süddorf das älteste der Amrumer Dörfer. Auf der einen Seite die Dünen, auf der anderen die Geest. Ich treffe Reinhard Boyens. Der gebürtige Amrumer ist Wattführer, Strandkorbvermieter und kennt sich gut aus im Dorf und in der Geschichte seiner Heimatinsel.
Arm wie die Kirchenmäuse waren die Amrumer. So ein bisschen Seevogeleier sammeln, Strandräuberei, eine ganz notdürftige Landwirtschaft. Wir sind ja ein ganz trockener Inselkern, der Geestkern, eignet sich überhaupt nicht für die Landwirtschaft. Dann ging man so ein bisschen rein ins Wattenmeer, grub Torf aus für die Salzgewinnung. Ein ganz mühsamer Job. Ja, wer Kapital machen wollte, der musste in die Ferne schweifen. Und das ging 1630, 1633 los mit der Walfängerei. Aber die Leute, die hier geblieben sind, denen ging es ganz schlecht.
Der Walfang brachte zumindest für einige Bewohner Wohlstand. Für die erfolgreichen Walfänger und Kapitäne, die zurückkehrten. Aber für die Witwen mit vielen Kindern, deren Männer bei der Seefahrt ihr Leben ließen, war das Leben hart. Das änderte sich erst, als Amrum Ende des 19. Jahrhunderts als Seebad entdeckt wurde. Der Fremdenverkehr kam allerdings nur sehr zögerlich nach Norddorf, fürchtete man doch um den Verderb der hiesigen guten Sitten, wie es hieß. Aber das ist lange vorbei. Aus dem Friesendorf ist ein Urlaubsort geworden, mit einer kleinen Einkaufsstraße, Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels. Viele der Häuser, in denen heute die Feriengäste wohnen, haben eine lange Geschichte.
Und hier wohnte der mächtigste Mann, Bui Peters, der Strandvogt. Junge, Junge, Junge. Strandvögte, ein ganz gewaltiges Kapitel hier auf Amrum. Sturm braust über das Land. Gnade für jeden, der einen Hafen noch fand. Zeit zum Beten, aber auch Zeit für den Vogt, der die Deiche und den Strand bewacht, der alles nimmt, was er fand. Denn dieses war sein Land. Das Meer gibt viel, kann aber auch alles nehmen. Den Vogt gab es all diese Dinge, die ein Schiffbruch so bringe. Er wacht über den Strand voll Holz. Er fuhr mit Pferd und Wagen. Oder er ritt und er stritt. Der Strand war sein Erwerb, er markierte sein Holz. Und dies erfüllte er mit Stolz. Doch auch die kleinen Leute brauchten von der Beute. Und so wurde, wenn der Vogt außer Sicht, Strandgut in die Dünen getragen. Mit viel Mühe und Plan. Bis 1991 gab es hier noch die Strandvogtei. Und der letzte Strandvogt in Norddorf, das war mein Vater. Das waren wilde Zeiten doch früher.
Ende des 19. Jahrhunderts prägten vor allem redgedeckte Friesenhäuser und Seehospize den Charakter des Ortes. Kranke Menschen sollten hier im Reizklima des Meeres genesen. Im Dorfbild heute gibt es nur noch wenige Häuser mit Reetdach, was einem großen Feuer geschuldet ist, bei dem große Teile des Dorfes abbrannten.
Am 17. August 1925 passierte die Katastrophe. Dieses große Gebäude, damals in Reet eingedeckt, stand in Flammen. Und mit dem Haus brannten noch 10 weitere Häuser ab. Das Wirtschaftspersonal bekam den Ofen nicht an. Dann haben sie einfach einen Lappen genommen, in Petroleum gesteckt, unten rein. Und es war ein trockener Sommer mit 4 bis 5 Windstärken. Und der Sog nahm den Lappen mit hoch durch den Kaminsims. Und vom Gewicht legte sich der Lappen ab auf dieses Reetdach. Und dann stand das hier in Flammen.
Es regnet noch immer. Wenn ich also alte Friesenhäuser bewundern möchte, dann muss ich nach Nebel. Viele sagen Amrums schönstes Dorf. Dort gibt es noch viele alte Häuser mit Reetdach, der ochsenblutroten Fassade, der geteilten Haustür, die gleichzeitig auch Windfang ist, und davor der Friesenwall, eine flache Steinmauer aus Findlingen, die im Sommer mit kleinen Rosen bewachsen ist. Aber vor allem fällt in Nebel eine Windmühle auf. Sie steht auf der höchsten natürlichen Erhebung im Ort und gilt als Wahrzeichen von Amrum.
Die Mühle hier ist von etwa 1770, 1771, wurde angeblich in Einzelteile zerlegt und von Amsterdam aus bis nach Amrum verschifft. Also es ist definitiv eine holländische Mühle. Wir befinden uns hier auf dem höchsten Punkt der Geest. Und eigentlich war Amrum komplett ohne Wald. Das heißt, man hat den höchsten Punkt der Geest gewählt. Die Mühle war frei sichtbar und diente auch, weil der Leuchtturm, der stand noch nicht, auch als Orientierungspunkt für die Seefahrt. Die Mühle ist von 1770 bis 1963 wurde sie betrieben Und sie ist in der ganzen Zeit im Familienbesitz gewesen. Und die Mühle ist heute auch noch voll funktionstüchtig. Heute als Museum ausgebaut. Im Winter müssen wir sie leider schließen, weil natürlich keine Heizung drin ist. Da müssen die Museumsstücke wieder eingemottet werden.
Das erzählt mir Lars Rickerts von Amrum Touristik, der mich durch das heute leider verregnete Örtchen begleitet. Mittendrin im Nebel steht die beschauliche Inselkirche St. Clemens. Dass sie ausgerechnet hier gebaut wurde, wo es zu der Zeit noch gar keinen Ort gab, lässt sich auf eine mittelalterliche Provinzposse zurückführen.
Die Amrumer wollten, genau wie die Föhrer, unbedingt eine Kirche haben. Ja, dann hat man sich dazu entschlossen, eine Kirche zu bauen. Aber wo soll die jetzt stehen? Norddorf oder Süddorf? Können sich Dorfbewohner einigen? Leider nein. Man versucht, die Mitte zu treffen. Man hat sich dann am Ende auf einen Standpunkt verständigt, wo ein Pastor, der mit dem Boot über Föhr kommt, auch anlanden kann am Watt. Bei Amrum hatte ja zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Pastor, das war eine Filialkirche. So, dann stand diese mittelalterliche Kirche um 1235 und ab da begann Nebel dann zu wachsen. Die eigentliche Dorfgründung, sagt man, war dann erst 1536 in etwa. Und das kam dann mit den wohlhabenden Kapitänen mit der Handels- und Walfangfischfahrt. Viele Amrumer haben es dann wirklich bis zum Kommandeur und auch Kapitän großer Handelsschiffe gebracht. Die haben ihren Reichtum mit auf diese arme Insel gebracht. Und die wollten natürlich möglichst dicht bei der Kirche wohnen. Und so ist Nebel dann nach und nach entstanden.
Der Reichtum der Kapitäne spiegelt sich auch in den Grabsteinen im Vorhof der Kirche wieder. Aufrecht nebeneinander stehende Steinplatten mit herausgemeißelten Ornamenten im Giebel erzählen ganze Lebensgeschichten, wie die von Haag Olofs.
So da selbst geboren auf Amrum anno 1708, den 19. Juli. Bald darauf, in seinen jungen Jahren, von den türkischen Seeräubern zu Algier, ist er anno 1724, den 24. Marti, gefangen genommen worden. In solcher Gefangenschaft aber hat er dem türkischen Bey zu Konstantin als Gasnadal 11¼ Jahre gedient, bis ihm endlich dieser Bey anno 1735, den 31. Oktober, aus Gewogenheit zu ihm seine Freiheit geschenket, da er dann das folgende Jahr drauf als anno 1736, den 25. April, glücklich wieder all hier auf seinem Vaterland angelandet ist.
Schon mit 12 Jahren fuhr Haag Olofs zur See, wurde von Piraten gefangen genommen und in Algier als Sklave an einen osmanischen Provinzfürsten verkauft. Er begann als Lakai und wurde später sogar Schatzmeister und Oberbefehlshaber der Kavallerie. In der Uniform eines osmanischen Generals kehrte er nach Amrum zurück, nachdem er zuvor von seinem Herrn freigelassen wurde. Er heiratete, hatte 5 Kinder und starb schon im Alter von 46 Jahren. So wie viele andere, die hier verewigt sind, Mütter und Seeleute hatten auf Amrum nur ein kurzes Leben. Die sogenannten sprechenden Grabsteine erzählen davon und von Abenteuern, versunkenen Schiffen, von Walfang, von Wohlstand und Ehre. Zurück in Norddorf soll ich unbedingt noch, bevor ich die Insel verlasse, eine Spezialität probieren. Empfohlen von Amrum-Kennern, die Friesentorte beim Bäcker Schuld in Norddorf. 3 Schichten Blätterteig, dazwischen viel Sahne und 1 Schicht Pflaumenmus. Obendrauf etwas Puderzucker und am hinteren Rand kleben an der Sahne auch noch gehobelte Mandeln. Köstlich. Was für ein Abschluss. Aber dann muss alles ganz schnell gehen. Der Wind ist wieder stärker geworden und es wird heute wohl nur noch 1 Fähre Richtung Festland starten. Ich habe es tatsächlich noch geschafft. Aber ein bisschen schade ist es schon. Ich hätte gerne noch mehr Geschichten gehört von der kleinen Insel mit dem riesigen Strand. Na, vielleicht bei der nächsten Auszeit. Viel entdecken und einfach mal abtauchen. Das war unterwegs heute auf der Nordseeinsel Amrum. Ich bin Tina Witte und wenn Sie noch mehr Reiseziele entdecken möchten, dann finden Sie alle Sendungen in der ARD Audiothek. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.